Und ja, wir sind mitten in der Europameisterschaft. Und da muss ich natürlich irgendwie einen Kommentar jetzt zum Einstieg machen zur Europameisterschaft. Ist es nicht witzig? Nach unserem ersten Spiel haben alle gesagt, oh je, wir überleben die Vorrunde nicht. Und seit gestern wissen wir, wir werden Europameister. Yeah. So sind wir Deutschen. Ja, klassisch. Also ich habe mir das geguckt und als echter Fan schaue ich natürlich mir nicht nur Spiele an, sondern ich gucke mir auch immer so ein bisschen das Vorgeplänkel an und schaue mir auch immer die Mannschaftsaufstellung an. Und da fällt mir immer bei anderen Ländern so Besonderheit auf. Ich habe euch zum Beispiel heute mal die kroatische Mannschaft mitgebracht. Wenn man die mal kurz einblenden kann, Regie. Aufstellung der kroatischen Mannschaft, die haben ja nicht so gut gestartet. Unsere Kollegen, wir drücken die Daumen, dass sie vielleicht doch noch weiterkommen. Haben wir die Aufstellung der kroatischen Mannschaft dabei? Yes, da ist sie. Jetzt schauen wir uns das mal an. Im Sturm Kalanić. Dann Unterstützung in der zweiten Reihe Perisic, Modric, Mandzukic, Rakitic und Brozovic. Und wenn ich mir das so anschaue, mir die Namen lese, dann stelle ich fest, es hilft, wenn du ein Itch hast und in der kroatischen Nationalmannschaft mitspielen willst. Das ist in anderen Ländern auch so. Ja? Also bei den russischen Kollegen, da hilft es, wenn du ein Off im Namen hast. Kiryakov und so weiter. Oder bei den Türken ein Ü. Ü ist gut, wenn du... Bei den Deutschen, da ist es gut, wenn du Müller heißt. Egal wie dein Vorname ist, Gerd Müller, Hansi Müller, Thomas Müller. Mit Müller hast du gute Chancen, im Nationalteam zu spielen. Aber ich will mich, nicht, dass ihr das falsch versteht, ich will mich gar nicht da lustig machen, sondern ich erlebe einfach, in anderen Sprachen ist es anders und in meiner Sprache erlebe ich das andere anders. Wir Deutsche, wir haben natürlich in unserer Sprache auch Eigenheiten und überhaupt in unserer Kultur haben wir Eigenheiten. Und es gibt ein Wort, ohne das wäre die deutsche Sprache nicht möglich. Ein Wort, das ist Teil unserer Kultur. Das Wort hat eigentlich nur zwei Buchstaben und es ist das Wort zu. Viele schöne Wörter beginnen mit zu. Zuversicht, Zuhause, Zukunft, zusammen, zuverlässig, zu Bett gehen. Aber das Wichtigste an dem Wort zu ist, dass wir Deutschen ausdrücken können, was unsere latente Unzufriedenheit ist. Weil mit diesem Wort können wir unsere Unzufriedenheit präzisieren. Nehmen wir zum Beispiel das Wetter. Das Wetter ist entweder zu warm oder zu kalt. Es ist zu windig oder zu trocken, zu nass. Aber das Wetter ist irgendwie nie gut. Mit dem Wort zu können wir Dinge präzisieren und das Problem verdeutlichen. Musik zum Beispiel darf laut sein, aber sie darf eben nicht zu laut sein. Dann lieber leise, aber nicht zu leise. Frag 11 Leute, wie findest du das Licht im Saal? 5 sagen zu hell, 5 sagen zu dunkel und einer sagt, ist mir doch wurscht, Hauptsache ich sehe mein Vesper. Nur in Bezug auf Gehalt, da sind wir uns Deutschen einig. Ja? Also Gehalt ist immer zu wenig.
Genau.
Generell ist uns Deutschen alles zu. Wir sind zu dick, zu dünn, wir arbeiten zu viel, andere zu wenig, haben zu wenig Urlaub, wir sind zu beschäftigt. Und heute möchte ich darüber reden, was dieses zu ausdrückt, nämlich Unzufriedenheit. In unserer Predigtreihe Run the Race möchte ich also heute nicht darüber sprechen, was unser Ziel ist und wie wir da hinkommen, sondern ich möchte so ein bisschen die Reise dorthin, wie wir sie gestalten, mal beleuchten. Und bin mir sicher, und das will ich auch ein bisschen rausarbeiten, ob unser Leben gelingt, hängt ganz davon ab oder oft davon ab, wie glücklich wir sind, wie zufrieden wir sind. Ob wir innere Ruhe, inneren Frieden haben, ob wir gelassen durchs Leben gehen. Ein Pastor, der hat immer gern gesagt, Alex, du wirst dich erinnern, das Leben vieler Christen ist so, mit Ach und Krach dem Lamme nach. Empfindest du deinen Lebensweg auch beschwerlich? Oder haben wir eine Leichtigkeit? Und von weg will ich gleich sagen, zu dem Thema predige ich heute auch zu mir selber. Also ich bin jetzt nicht das Aushängeschild für ein zufriedener Mensch. Im Gegenteil, in letzter Zeit sagt meine Frau mir öfters, du bist viel schneller gereizt, du bist viel schneller unzufrieden. Was ist da los mit dir? Ja, und ich muss zugeben, ich war früher irgendwie entspannter, irgendwie relaxter. Irgendwie hat sich da was verschoben. Also ich predige heute zu mir selbst. Und ich möchte ein paar Ursachen beleuchten, warum wir Menschen so latent unzufrieden sind. Und was sagt eigentlich die Bibel dazu? Und eins kann ich ja schon mal von weg sagen, Gott möchte nicht, dass du permanent unzufrieden bist. Er möchte nicht, dass wir Menschen es schwer im Leben haben, sondern er möchte eigentlich, dass wir zufrieden sind. Wenn wir uns den Heilsplan, wenn wir den mal genau verstanden haben, dann gibt es eigentlich gar keinen Grund, unzufrieden zu sein. Weil Gott hat einen super Plan für uns. Und eigentlich wäre es schön, wenn man Christus Nachfolger schon von Weitem erkennt, als glückliche Leute, als zufriedene Menschen. Und die Realität, das wissen wir, sieht aber meistens oder oft oder manchmal anders aus. Woran liegt das? Was ist das Problem? Und mein erster Punkt ist, ein Problem ist, dass wir vergleichen. Vergleichen macht unzufrieden. Wenn du anfängst zu vergleichen, fängst du an, unzufrieden zu sein. Isoliert könnte die Welt super sein. Wenn du der Einzige auf einer Insel wärst, du hast noch nie andere Menschen gesehen, nur Natur, Tiere und du. Du wärst 100% zufrieden mit dir, weil du hättest ja nichts, mit was du vergleichen kannst. Ja, ob du dick oder dünn bist, ob du groß oder klein bist, ist ja nur in der Relation, macht es den Unterschied. Sogar mit Glatze würdest du sagen, gut, das gehört so. Erst wenn du ein Gegenüber hast, merkst du, oh, anders ist besser. Hast du schwarze Haare, fällt dir auf, oh, blond, cool. Hast du blonde Haare, sagst du, oh, schwarz. Hast du Locken, sagst du, Mensch, glatte Haare, das ist viel besser. Hast du glatte Haare, sagst du natürlich, ich brauche Locken. Immer sind wir unzufrieden, immer vergleichen wir mit dem anderen, immer haben wir das Gefühl, Mensch, beim anderen ist es besser. Gib einem kleinen Kind ein Geschenk, so ein verpacktes Geschenk, oh, es strahlt dich an, ein Glücksmoment. Bloß jetzt nicht das Geschenk wegnehmen. Aber hol mal noch ein größeres Geschenk hervor, dann ist das erste Geschenk uninteressant. Oder noch schlimmer, du hast zwei Kinder, gib dem einen ein kleines Geschenk, dem anderen ein großes Geschenk. Egal, was da drin ist, das andere ist besser, weil es ist ja größer. Warum kriegt der so großes? So sind wir gestrickt. Wir messen uns mit anderen und wir wollen immer besser sein. Die Parole lautet, schneller, höher, weiter. Immer zweimal mehr als du. Und die Bibel, die sieht das ganz kritisch. Jakobus schreibt in seinem Brief in Jakobus 3, Vers 16, denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden. Und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Da herrscht Unfrieden. Da ist kein Frieden in mir, da ist Unzufriedenheit. Und Jakobus sagt, dieser Unfrieden kann schlimme Folgen haben. Das Böse kann sich ausbreiten. Die Bibel nennt es auch Sünde. Weißt du, es gibt keinen Gewinn im Vergleichen. Weil egal, wie du dich anstrengst, du wirst nie der Beste sein. Es gibt immer andere, die haben mehr R. Das habe ich vom David Schneider aus seiner Predigt mir entliehen. Das fand ich so stark. Immer einer mit mehr R. Immer einer, der ist schöner. Immer einer, der ist schneller. Immer einer ist reicher. Der Fernseher des anderen ist größer. Der andere singt noch besser. Immer einmal mehr R. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, das überhaupt zu streben und sich zu vergleichen und zu messen. Und jetzt könnte natürlich die Lösung sein, ich suche mir Leute, die sind eben langsamer, die sind nicht so schön wie ich. Und dann fühle ich mich gut. Aber das ist auch nicht die Lösung, weil das führt zu Stolz und das ist auch nicht gut. Und schon vor langer Zeit hat der König Salomo die Leute beobachtet und hat festgestellt, nachzulesen in Prediger 4, Vers 4, nun weiß ich, warum die Menschen so hart arbeiten und so viel Erfolg haben. Sie tun es, um andere in den Schatten zu stellen. Auch das ist vergebliche Mühe, als wollten sie den Wind einfangen. Salomo hat also die Menschen beobachten festgestellt, dass der Antrieb der Menschen, um etwas zu erreichen, nicht der Selbstzweck ist, sondern sie geben Gas, weil sie besser sein wollen als andere. Das größere Haus, das größere Auto, die schöneren Klamotten. Da ist der Martin, der hat ein Cabrio. Und der Martin, der fährt zu einem Geschäftstermin nachmittags um 4:30. Es ist so Wetter wie diese Woche. Und eigentlich genießt er es, in seinem Cabrio unterwegs zu sein, zu seinem nächsten Geschäftstermin. Und an einem Zebrastreifen, da läuft sein Schwager Toni über den Zebrastreifen. Mit seinem Sohn, der ist 12, und die beiden sind mit dem Rad unterwegs. Und sie winken sich zu und fahren wieder weiter. Was denkt der Martin in seinem Cabrio? Mensch, wie gut hat's der Toni. Der Toni, der kann nachmittags um 4:30 mit seinem Sohn Rad fahren und den Nachmittag genießen. Und ich bin um 4:30 jetzt noch zu einem Geschäftstermin unterwegs. Und was denkt der Toni, der mit dem Rad unterwegs ist, mit seinem Sohn? Oh, der Martin, der hat's geschafft. Mit seinem Cabrio, das werde ich nie erreichen. Merkt ihr? Jeder hat eigentlich Grund, zufrieden zu sein. Und bis dato war es auch jeder. Der eine in seinem Cabrio, der andere mit seinem Rad. Bis sie auf die Situation des anderen geguckt haben und gemerkt haben, ups, das wird mir auch gefallen. Und ich glaube, dass in der heutigen Gesellschaft dieses Thema Social Media das Ganze noch beschleunigt und noch dramatisiert. Wir Menschen sind also nicht auf der Strecke klüger geworden, sondern im Gegenteil, im Sekundentakt wird dir vor Augen geführt, dass der andere toll gegessen hat, gerade einen tollen Urlaub macht, sich gerade einen Pool gekauft hat. Oh Mann, bei dem anderen geht viel mehr ab. Der ist so sportlich, so schön, so vital, der erlebt so viel und ich bleibe auf der Strecke. Wie können wir dem entgehen? Wir können bewusst entscheiden, aufhören zu vergleichen. Sei zufrieden mit dir, wie du bist. Gott hat dich gut gemacht. Sei zufrieden mit deiner Situation. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Fang mal an, Gott für den Erfolg anderer zu danken. Das ist kein psychologisches Spiel, sondern das ist eine geistliche Übung. Dank mal Gott, dass dein Gegenüber gut aussieht. Dank mal Gott, dass deine Freundin schon einen Freund hat und du noch nicht. Danke Gott, dass dein Nachbar sich ein neues Auto leisten kann. Weißt du, warum das gut ist? Weil du lernst, anderen etwas zu gönnen und weil du wegschaust von dir und für den anderen einfach ja, positiv denkst. Also mein erster Tipp für mehr Zufriedenheit, hör auf mit dem Vergleichen, danke Gott für den Erfolg anderer. Mein zweiter Punkt habe ich überschrieben mit Wüstenzeiten. Es gibt Zeiten in unserem Leben, die sind tatsächlich anstrengend, Wüstenzeiten. Und in solchen Phasen ist natürlich Unzufriedenheit vorprogrammiert. Wenn du krank bist, klar, dann hast du keinen Grund zufrieden zu sein. Dann ist dein Ziel, wieder gesund zu werden. Aber ich möchte es mal so ein bisschen in einem Kontext beleuchten, damit ihr versteht, auf was ich hinaus will. Und ich habe einen Mann aus dem Alten Testament rausgegriffen, einfach auch um Pluspunkte zu sammeln bei unserer Pastorin, weil unsere Pastorin, die steht aufs Alte Testament. Und wenn in der Predigt das Alte Testament zitiert wird, ist es immer gut. Ich habe mal den Mose mir rausgepickt. Und wir wissen, wenn wir die Geschichte kennen, der Mose ist ja privilegiert aufgewachsen im Königshaus, hat alles genossen, was so ein Königshaus zu bieten hat, schöne Kleider, schönes Essen, wahrscheinlich Bildung. Und eines Tages gerät er in eine Situation, wo ein Hebräer und ein Ägypter sich streiten und er greift da ein, um seinen Bruder zu unterstützen und vermöbelt den Ägypter so richtig, und zwar so, dass der stirbt. Und das Ganze wurde leider beobachtet und der Mose muss jetzt fliehen. Und er flieht in die Wüste. Und Tatsache ist, dass Gott ja bereits vorbereitet hat, die Hebräer zu befreien aus dem Joch der Knechtschaft. Aber Mose ist hier einfach, hat schon zu früh da losgelegt. Wenn man so will, hat er die Sache selbst in die Hand genommen. Das Ergebnis: Wüstenzeit. Und ich glaube, jeder von uns kennt diese Wüstenzeit. Und Gott hat aber in dieser Zeit Mose vorbereitet auf das, was eigentlich der Plan war mit Mose. Und Mose hat einfach diese Zeit gebraucht. Und ganz oft gebraucht Gott Wüstenzeiten in unserem Leben, um etwas voranzubringen in uns. Wir verstehen manchmal nicht, warum Dinge passieren, aber manchmal gebraucht Gott solche Phasen, um uns zu formen, um uns etwas klar zu machen. Und wichtig ist, dass wir verstehen, dass solche Wüstenzeiten uns nicht schaden sollen, sondern Gott möchte uns vorwärts bringen. Gott hat was Gutes mit uns vor. Und Gott ist in solchen Zeiten nicht weit weg von uns, sondern ganz nah. In diesen Zeiten ist es wichtig, geduldig zu sein, die Phase, die Situation anzunehmen, zu warten, was sich entwickelt und wie es sich entwickelt. Und wenn du sagst, der Helmut, du hast gut reden, glaub mir, ich habe diese Phasen auch durchgemacht in meinem Leben. Wo ich auch an einem Punkt war, wo ich gedacht habe, Gott, also da hast du mich so gut geführt bis dahin und plötzlich, was habe ich falsch gemacht, was ist los? Und bei Mose war es auch so, sein ganzer Lebensstil hat sich verändert. Er war nicht mehr die Person, die er vorher war. Und trotzdem konnte er sich mit dem neuen Leben arrangieren. Und vielleicht bist du gerade in so einer Wüstenzeit. Vielleicht ist deshalb die Predigt für dich. Vielleicht hast du gerade einen Angehörigen verloren. Vielleicht läuft es in deiner Beziehung nicht, in deinem Job nicht. Vielleicht hat dich jemand verletzt. Vielleicht hast du CureVac-Aktien gekauft. Hey, aber die Situation, die muss nicht das Ende sein, sondern es kann der Anfang sein von etwas Neuem, was Gott gerade vorbereitet, wo Gott dich gerade prägt, wo Gott einfach gerade mit dir was vorhat, vielleicht dein Glauben stärkt. Vertrau darauf, dass Gott dich in dieser Zeit nicht alleine lässt. Und was kann dabei helfen? Eine demütige Haltung. Weißt du, wer demütig ist, der vertraut nicht auf sich selbst, sondern kann Gott vertrauen. Ich habe da einen Vers dabei vom Petrus, der im 1. Petrus 5, Vers 6 schreibt: Deshalb beugt euch unter Gottes mächtiger Hand, dann wird Gott euch aufrichten, wenn seine Zeit da ist. Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Lerne in den Wüstenphasen Gott zu vertrauen. Wenn wir lernen, mit dem zufrieden zu sein, wie es uns gerade geht, dann gibt Gott uns das mehr, was wir wünschen. Gott trägt dich durch. Deine Situation wird sich ändern zu seiner Zeit. So wie es der Petrus geschrieben hat. Wenn seine Zeit da ist. Wir haben vorhin gehört, der Durchbruch wird kommen. Amen. Also mein zweiter Tipp für ein zufriedenes Leben: Lerne in Wüstenzeiten Gott zu vertrauen und sei dankbar für die Dinge, die gut laufen. Es ist nie alles schlecht. Wir sehen natürlich immer nur dieses eine Problem. Wenn wir keinen Job haben, dann ist das unser Problem. Dass wir gesund sind, das zählt gerade nicht. Das ist jetzt gerade das Problem. Und das ist auch natürlich. Und trotzdem, lass uns immer auf das große Ganze sehen. Okay, und mein letzter Schlüssel. Geht's ein bisschen in die gleiche Richtung, ist Genügsamkeit. Und da möchte ich den Paulus aufgreifen. Hammer, der Paulus, Philipperbrief, den lohnt sich wirklich zu lesen. Und ich muss da ein bisschen durchjagen, pick mir da die einzelnen Verse raus und fang mal an mit Philipper 4, Vers 11, da schreibt Paulus, ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Paulus hat gelernt, genügsam zu sein. Weißt du, Genügsamkeit, das ist so ein Begriff, den nutzen wir in unserem Wortschatz schon gar nicht mehr. Findet gar keine mehr Anwendung, weil der Begriff, der passt gar nicht in unsere Gesellschaft. Wir leben in einer konsumorientierten Kultur. Der konsumorientierte Mensch, der will sich alles leisten, der will sich alles beschaffen, der will seine Wünsche befriedigen. Tatsache ist aber, und das wissen wir, jeder Wunsch, der befriedigt wird, zieht einen neuen Wunsch nach sich. Hast du schon mal einen Moment gehabt, wo du gedacht hast, so jetzt habe ich es erreicht, jetzt bin ich glücklich, jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass ich noch irgendwas brauche in meinem Leben, dass noch irgendwas... Nee. Du hast den größten Wunsch, einen Partner zu haben. Dann hast du einen Partner und dann stellst du fest, oh, der hat aber ein paar Fehler, Mensch. Und ich muss ja jetzt ganz schön viel Kompromisse eingehen. Es geht jetzt gar nicht mehr um meine Wünsche, sondern jetzt hat er auch Wünsche. Und schon hast du wieder einen neuen Wunsch. Wie werde ich den Kerl wieder los? Mein größter Wunsch ist die Beförderung. Oh, endlich wirst du befördert. Und dann die Erkenntnis, oh, jetzt muss ich ja viel mehr arbeiten. Ich muss ja viel mehr entscheiden. Ich habe irgendwie viel mehr Probleme wie vorher. Und schon hast du wieder einen neuen Wunsch. Du willst Veränderung. Herr, hilf mir da wieder raus. Wir haben das Auto, wollen das E-Bike. Wir haben das iPhone, brauchen das iPad. Gestern noch der 40-Zoll-Bildschirm, morgen der 70-Zoll-Bildschirm. In Sprüche 27, Vers 20 sagt der weise König Salomo, Totenreich und Abgrund werden niemals satt und die Augen des Menschen sind auch unersättlich. Der Vergleich, den finde ich so krass. Totenreich wird niemals satt. Das habe ich mir ein paar Mal durchdacht. Was bedeutet das? Totenreich wird niemals satt. Und tatsächlich ist es so, das Totenreich sagt nie, so, jetzt haben wir erstmal genug. Jetzt mal 10 Jahre, keiner stirbt mehr. Jetzt machen wir mal eine Phase, wo 10 Jahre keiner stirbt. Nee. Jeden Tag, ich habe eine Statistik gelesen, ich habe sie aber wieder vergessen, aber ich glaube, es waren so 3000 jeden Tag weltweit. Nee, nicht jeden Tag, jede, egal. Und Paulus schreibt, ich habe gelernt, genügsam zu sein. Und das ist die gute Nachricht für uns. Genügsamkeit kann man lernen. Weil auch der Paulus wurde nicht als genügsamer Mensch geboren. Es ist auch nicht so, dass Gott ihm das einfach so geschenkt hat, irgendwie. Und auch wir dürfen nicht erwarten, dass wir das irgendwie, dass uns das zufliegt, aber wir dürfen es lernen. Wir dürfen es uns vornehmen. Einfach auch mal zufrieden zu sein mit dem, was wir haben. Es fängt mit einer Entscheidung an. Und der Paulus schreibt im nächsten Vers, wie er das gelernt hat. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut. Und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Auch der Paulus hat beides kennengelernt. Ja? Der war als Gebildeter in hohen Gesellschaft unterwegs und hat da fürstlich gegessen, hat da gut gelebt, da bin ich mir sicher. Der hat in High Society war der unterwegs. Und Jahre später, als er im Auftrag von Jesus unterwegs war, als armer Wüstenprediger, sage ich jetzt mal, da hat er sich mit dieser Situation arrangiert. Und er war zufrieden. Mein Wohlstand war nicht mehr sein Lebensziel. Er hat ein neues Ziel entdeckt für sich und sein Leben. Wie hat er geschafft, in Armut oder Mangel glücklich zu sein und zufrieden zu sein? Lesen wir den nächsten Vers. In Vers 13 verrät er es uns. Und da schreibt er, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Dieser Vers, in anderen Übersetzungen heißt es, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, der wird oft zitiert, weil es ein schöner Vers ist. Jesus, durch Jesus habe ich die Power, durch Jesus kann ich alles erreichen. Aber Paulus meint hier nicht, hey, mit Jesus kann ich übers Wasser gehen und mit Jesus ist alles möglich, sondern den Vers muss man in diesem Kontext sehen. Paulus sagt es in diesem Kontext, die Tatsache, dass ich zufrieden sein kann, habe ich erlangt durch die Beziehung mit Jesus. Die Beziehung zu Jesus gibt mir die Kraft, in allen Lebensumständen genügsam und zufrieden zu sein. Jesus allein ist ihm genug. Er hat gelernt, nicht auf die Situation zu schauen, sondern auf Jesus. Und das lässt ihn in allen Situationen Frieden haben. Und Jesus sagt es an einer ganz prominenten Stelle selbst, meinen Frieden gebe ich euch. Und jemand, der nicht weiß, um was es da geht, der denkt, ja, Frieden als Gegenteil von Krieg. Aber Jesus spricht hier nicht von Frieden als Gegenteil vom Krieg, sondern er sagt, meinen Frieden, diesen inneren Frieden, das, was dir Ruhe gibt, das, was dich entspannen lässt, den möchte ich dir geben. Deine Sorgen, das, was dir Mühe macht, das möchte ich dir abnehmen. Ich möchte, dass du ausgeglichen bist und dass du mit dem, was ich dir mitgegeben habe, zufrieden bist. Es gibt einen Autor, den ich sehr mag, der aber auch sehr anspruchsvoll ist, der C.S. Lewis. Von dem ist das Zitat, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Das Vakuum in unserem Herzen, diesen Unfrieden, den können wir nicht mit den Dingen stillen, den diese Welt bietet. Wie ich schon gesagt habe, wir haben einen Wunsch befriedigt, haben wir den nächsten. Alle Wünsche, die uns scheinbar glücklich machen, sind immer nur von kurzer Dauer. Und das hat auch Paulus für sich erkannt. Und ich finde es so krass, als er diesen Philipperbrief schreibt, da sitzt er im Gefängnis. Der wartet gerade auf seine Hinrichtung. Und in diesen Umständen schreibt er 15 Mal, wie glücklich er ist. Was ist also das Fazit meiner Predigt? Hey, lern dankbar zu sein mit dem, was du hast und wie du bist. Wenn ihr euch einen Satz aufschreiben wollt, das ist jetzt kein Satz aus der Bibel, aber einfach ein Satz, der die Wahrheit ausdrückt. Nicht der ist glücklich und zufrieden, der hat, was er will, sondern der will, was er hat. Investiere deine, in deine Beziehung zu Jesus und schau in Wüstenzeiten nicht auf die Umstände, sondern vertrau darauf, dass Gott dich durchführt. Keine Situation, wie schlimm sie auch ist, kann dir Jesus seine Verheißung und Segnung nehmen. Jesus sagt zu dir heute, meinen Frieden gebe ich dir. Und das wünsche ich uns von Herzen. Amen.
Helmut, komm, bleib da. Lass uns das Schiff zusammen nach Hause schaukeln. Ich bin so dankbar für diese Predigt. Gib sie ruhig rüber. Ich bin so dankbar, weil das ist kein Erfolgsrezept, sondern ich glaube, hinter dieser Predigt steckt ein geistliches Prinzip. Es ist ein geistliches Prinzip. Über Zufriedenheit können Bücher überall lesen. Aber hier drin steckt ein göttliches Prinzip und auch das Angebot Gottes. Ich bin, der dir Zufriedenheit schenkt. Ich bin, und du musst es schlucken, ich musste auch schlucken, Paulus im Gefängnis. Und er sagt, weißt du was, ich bin zufrieden, ich bin ein glücklicher Mensch. Weil meine Zufriedenheit von, wie war der Satz? Nicht der, der alles hat, ist zufrieden, sondern
der will, was er hat.
Der will, was er hat. Und Helmut, komm, lass uns doch beten. Und ich glaube, es sind heute Menschen da, die diese Lektion brauchen. Ich brauche die für mein Leben. Und ich lade dich ein, komm, lass uns doch da drunter stellen und bewusst es annehmen. Lass uns das empfangen von Jesus, göttliche Zufriedenheit, der diese Quellen, die in uns so brodeln und die gierig sind und diese Unterwelt in uns drin, die uns so, die süchtig ist nach mehr, nach anderem, nach dem, was wir nicht haben. Dann lass uns die doch stillen mit Gottes Zufriedenheit. Komm, Helmut, bet doch einfach da hinein und da, wo du sitzt. Lass uns miteinander aufstehen, komm. Es kommt eh gleich ein Lied, dann können wir eh schon stehen. Lass uns bewusst ausstrecken und uns und das empfangen, eine göttliche Zufriedenheit. Halleluja.
Ja, ich möchte selbst für mich lernen, dass ich nicht immer auf andere schaue und gucke, was bei denen so läuft. Sondern du hast in meinem Leben so viel Gutes getan. Und auf meiner Reise durfte ich immer wieder erkennen, dass du zu mir stehst, Herr. Und es ist so schön, auf dieser Straße deiner Gunst einfach zu leben. Ja, und obwohl es so viel Grund gibt, dankbar zu sein, ja, gibt es immer wieder diese Momente, wo man einfach unzufrieden ist. Und ja, ich wünsche mir diesen Frieden, den du geben möchtest. Amen. Und den wünsche ich hier für jeden, der diese Predigt hört und bete. Vor allem für die Menschen, die gerade in einer Situation sind, wo sie allen Grund haben, unzufrieden zu sein, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Und ich bete, dass du dieses Wunder geschehen lässt, dass dieses Vertrauen aufbrechen kann, dir zu vertrauen. Darauf zu vertrauen, dass du Umstände verändern kannst.
Amen, Jesus.
Dass du manchmal auch Dinge zulässt.
Danke, Jesus.
Und dass in jeder Wüstenzeit einfach auch die Chance ist, dir näher zu sein.
Ja.
Ja, und so bete ich einfach auch, dass jeder in der Beziehung zu dir wächst und dass jeder an diesen Punkt kommt, wo er einfach merkt, eigentlich ist dieses Ziel, bei dir zu sein, das Wichtigste und alles andere ist immer nur zweitrangig.
Yes.
Heiliger Geist, danke, dass du das in uns geschehen lassen kannst.
Yes. Danke.
Füll du dieses Vakuum, das in uns da ist.
Danke, Jesus.
Nur du kannst es stillen. Und
Amen. Amen.
Ja, diese Erfahrung, die wünsche ich jedem.
Yes.
Amen.
Amen. Amen. Und da, wo du stehst, empfang einfach neue Zufriedenheit. Wenn du nach Hause gehst und du schaust um dich rum, empfange einen neuen Blick, einen Blick der Zufriedenheit, einen Blick der Genügsamkeit. Wenn du deinen Partner anschaust, empfange diese innere Zufriedenheit. Wenn du auf die Arbeit gehst, empfange Zufriedenheit. Wenn du in der Church dich umblickst, in deiner Connect Group, in deiner Familie, empfange Zufriedenheit.
Yes.
In Jesu Namen. Die ganze Church sagt
Amen.
Amen. Amen. Come on. Danke, Helmut, für so eine starke Predigt, so eine großartige, ermutigende Predigt mit Zufriedenheitsgarantie. Komm, lass uns hier einen Applaus geben. Danke, Helmut. Das ist gut. Es ist wichtig, wir sind auf unserem Weg, wir rennen und es ist wichtig, dass wir richtig rennen, mit der richtigen inneren Einstellung. Und ich möchte diesen Gottesdienst nicht beenden, wir sind fast am Ende, aber ich möchte nicht zum Ende kommen, ohne ein Angebot zu geben. Wir rennen, wir sprechen immer davon, dass wir den Lauf laufen mit Jesus, dass Jesus mit uns ist. Aber ich weiß, es sind Menschen hier, die Jesus noch nicht kennen oder zumindest, wo Jesus noch nicht Teil deines persönlichen Lebenswegs geworden ist. Und die Einladung ist ausgesprochen. Jesus mit seinem Tod am Kreuz hat er das Angebot gemacht, du kannst Frieden mit Gott machen. Diese Zufriedenheit ist ein Geschenk, was wir empfangen in dem Moment, wo wir sagen, Jesus, komm in mein Leben. Dieses Paket, was du vielleicht mitgebracht hast in diesen Gottesdienst, jetzt ist der Moment, wo du es loswerden kannst. All diese Schuld und Sünde und Schmerz, was du vielleicht hast. Jesus steht da und sagt, hey, komm her zu mir. Ich will dich erquicken. Du darfst mein Kind sein. Ich vergebe dir. Und ich möchte dich einladen. Es geht ganz einfach. Einfach nur ein Gebet. Es ist ein Moment, wo wir sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich will dir nachfolgen. Und das ist eine Entscheidung, die nur du persönlich ganz allein treffen kannst. Das kann nicht deine Eltern, das kann nicht dein Partner, das können nicht deine Nachbarn, das kann nicht dein Kumpel für dich treffen, sondern es ist die Frage, bist du bereit, Jesus nachzufolgen? Und vielleicht während alle Augen geschlossen sind, möchte ich dich fragen, hey, wo stehst du gerade? Auch online, alle, die zuschauen, hey, bist du bereit, Jesus dein Leben anzuvertrauen? Dann heb doch jetzt einfach, sei mutig und heb deine Hand. So kann ich dich sehen, weiß ich, für wen ich beten kann. Wenn du bereit bist, Jesus dein Leben anzuvertrauen, dann heb doch jetzt deine Hand. Wo bist du? Ja. Wo bist du? Heb deine Hand. Trau dich. Es ist dein Moment, ganz hinten. Ja, ich sehe dich. Danke, danke. Wo noch? Wer ist da und sagt, Jesus, komm in mein Leben. Danke, danke. Komm, lass uns doch gemeinsam beten. Ich werde es einfach vorbeten und du kannst es mitbeten und so ist dein persönlicher Moment, okay? Herr Jesus Christus, ich lade dich jetzt ein. Komm in mein Leben. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Sünde und alles, was mich von dir trennt. Ich will dein Angebot annehmen. Danke für deine Vergebung. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Ich will dir nachfolgen. Von heute bis in alle Ewigkeit. Danke, dass du mein Retter bist, mein Heiland und der Herr meines Lebens. Ich will dir nachfolgen. In Jesu Namen. Amen.